Deutschlandfunk Interview.
Über den anhaltenden und nachhaltigen Handels- und Wirtschaftskonflikt zwischen Brüssel und Peking. Unser Thema mit dem China-Experten Professor Heribert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Einen schönen guten Tag.
Ich grüße Sie, Herr Müller.
Diesen Konflikt hat Peking längst gewonnen.
Glaube ich nicht. Also es ist natürlich so, dass Peking und dass die Volksrepublik China in den letzten Jahren enorme Zuwächse bei den Exporten nach Europa realisiert hat. Also noch 2019, also vor Corona, lagen die europäischen Importe bei 360 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr lagen sie bei 620 Milliarden Euro. Also das ist schon ein enormer Anstieg. Die Exporte sind kaum gewachsen nach China. Und insofern könnte man sagen, so kurzfristig gesehen hat China einen Lauf, was die Wirtschaftsbeziehungen angeht. Aber ich bin sehr viel skeptischer, was die mittel- und langfristige Entwicklung der chinesischen Wirtschaft angeht. Und insofern wäre es zu früh zu sagen, China hat gewonnen.
Herr Dieter, bleiben wir mal bei dieser kurzfristigen Betrachtung, die Sie jetzt eingebracht haben. Also seit Corona nahezu eine Verdopplung, stimmt nicht ganz, also des Exportvolumens von China Richtung Europa. Dabei haben die Europäer ja immer behauptet und wir auch berichtet, dass Covid und die gesamte Covid-Politik China komplett lahmgelegt hat. Wie ist das denn zu erklären?
Naja, es hat phasenweise zu Stilllegungen von Fabriken geführt, aber grundsätzlich hat China weiter produziert. Und was wir schon auch zur Kenntnis nehmen müssen, ist, dass China in den Handelsbeziehungen eine durchaus bemerkenswerte Strategie verfolgt. Es erzielt Überschüsse mit den Rivalen, zu denen wir gehören, die Europäische Union, aber auch die Vereinigten Staaten und natürlich auch Indien. Und es erzielt Defizite mit den Ländern, die Peking als potenziell Verbündete betrachtet. Und dabei waren sie recht erfolgreich. Man muss natürlich auch dazu sagen, diese schlechte, schwache Entwicklung der europäischen Exporte nach China hat auch mit dem Verbrauchervertrauen in China zu tun. Die Verbraucher sind verängstigt, sie kaufen keine hochwertigen Konsumgüter mehr in dem Maße, wie sie das vor Corona gemacht haben und wie sie es vor Ausbruch der Immobilienkrise in China gemacht haben. Also nicht alles ist in der Kontrolle der Kommunistischen Partei und der Staats- und Parteiführung, aber für Europa ist das natürlich ein Problem, weil wir Geld aufnehmen müssen, wenn man das so sagen möchte, um diese Handelsbilanzdefizite auszugleichen. Das ist kein schönes Bild für Brüssel.
Wenn Sie sagen, Peking kann nicht alles kontrollieren, es recht nicht den Handel, es recht nicht die Wirtschaft, jedenfalls nicht in jeder Vereinzelung beziehungsweise in jedem Detail, dann würde das ja suggerieren, dass die Führung in Peking gegebenenfalls gar kein Interesse hat an diesem großen Defizit beziehungsweise an diesem großen Überschuss auf der anderen Seite, jetzt mit Blick auf Europa betrachtet.
Nein, das glaube ich nicht. Also die chinesische Regierung kann das Verbrauchervertrauen nur bedingt beeinflussen. Und da hat Peking gegenwärtig ein sehr großes Problem. Die Menschen hatten 15, 20 Jahre lang die Erfahrung gemacht, dass ihre Immobilien und nahezu alle Chinesen besitzen Immobilien, dass die immer wertvoller werden. Und aufgrund dieses sogenannten Vermögenseffektes haben sie auch konsumiert, auch Waren aus Europa. Das kann die chinesische Regierung nicht kontrollieren. Sie kann aber sehr wohl kontrollieren und tut das auch, welche Unternehmen subventioniert werden. Und das ist eines der großen Probleme, das nicht nur die Europäer, sondern nahezu alle großen Volkswirtschaften mit China haben. Man weiß nicht genau, wie Unternehmen subventioniert werden, die dann mit europäisch-amerikanischen und anderen Unternehmen in deren Märkten konkurrieren. Und an dieser Stelle bewegt sich die Kommunistische Partei nicht. Und das ist ein Strukturproblem, das noch keiner Lösung zugeführt werden konnte.
Aber es gibt ja auch in Europa und in den USA massive Subventionen. Das heißt, das sind zwei Seiten einer Medaille.
Da haben Sie völlig recht. Wir kopieren diese ungute Politik der Chinesen, die Amerikaner ganz besonders mit ihrem sogenannten Inflation Reduction Act. Das ist aber ein Subventionspaket, das unheilvoll ist und natürlich auch in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen eine große Unwucht bringt. Wir sind da nicht viel besser, aber nicht ganz so schlimm wie die Chinesen und die Amerikaner. Jetzt. Aber dennoch ist das ein großes Problem. Man weiß nicht, wer wie subventioniert. Man weiß es in Amerika noch eher als in China. Und für die internationalen Wirtschaftsbeziehungen ist diese Intransparenz Gift.
Warum sagen Sie unheilvoll mit Blick auf dieses große Investitionsprogramm der USA? Billionenschwer. In den USA scheint es ja offenbar sehr, sehr gut zu wirken.
funktioniert. Das funktioniert aber auch deshalb, weil die Nachfrage durch gigantische Kreditaufnahmen in den USA angekoppelt wird. Vergessen Sie nicht, dass die USA nahezu so hoch verschuldet sind, der amerikanische Staat nahezu so hoch verschuldet ist wie Griechenland und Italien. Also das ist kein guter Weg. Und ich bin grundsätzlich skeptisch, was die Fähigkeit von Regierungen angeht, Gewinner in gewissen Branchen zu identifizieren. Das gelingt mal, aber es gelingt sehr oft nicht. Insofern halte ich diesen gegenwärtig weltweit zu beobachtenden Subventionswettlauf betrachte ich als problematisch. Und er hat auch so einen Unterton der Autarkie, auch bei uns in Deutschland. Man möchte von Importen unabhängig werden. Das überzeugt den einen oder anderen an bestimmten Stellen, Medikamente und so weiter und so fort. Aber warum wir jetzt Halbleiter unbedingt in Magdeburg herstellen müssen und das massiv subventionieren müssen, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Das ist aber gewiss eine Minderheitsmeinung. Viele Menschen in Europa, aber auch in den USA finden diese Subventionierung von Industrien gut.
Demnach ficht sie das Argument, China ist unfair, das hören wir ja ganz, ganz häufig, nicht an.
Also China ist in dem Sinne unfair, dass es intransparent agiert. Und es gab diese Diskussion schon vor gut 20 Jahren, als China der Welthandelsorganisation beitrat. Da haben einige Beobachter die These vertreten, dass China zu einer Marktwirtschaft sich entwickeln wird. Und das ist nun nicht passiert. Der chinesische Staat kontrolliert mehr zunehmend, was Unternehmen tun, hat Parteikader in den Unternehmen. Insofern geht die Reise in eine völlig andere Richtung. Und das ist natürlich schwierig für OECD-Gesellschaften, wo Unternehmen mit diesen chinesischen Konkurrenten konkurrieren müssen. Und die Regierungen müssen auch wiedergewählt werden, wollen wiedergewählt werden und können diesen partiell unfairen Wettbewerb nicht tolerieren.
Herr Dieter, jetzt haben Sie zu Beginn des Interviews gesagt, auf meine Frage hin hat Peking diesen Kampf, diesen Wirtschaftskampf, diese Auseinandersetzung gewonnen, haben Sie nicht klar mit Ja geantwortet, mit der Begründung mittel- und langfristige Perspektive. Bedeutet das, dass China mittelfristig ein wirtschaftliches Problem bekommt?
Ja, also das dauert nicht allzu lange, das passiert jetzt schon. Das Kardinalproblem ist die Demografie. China wird schrumpfen. Nach einer Prognose der Vereinten Nationen aus dem vergangenen Jahr wird die Bevölkerung Chinas bis zum Ende dieses Jahrhunderts, das ist noch ein bisschen hin, aber bis zum Ende dieses Jahrhunderts von derzeit 1.400 Millionen auf unter 800 Millionen sinken. Es gibt sogar ein Negativszenario, das ein Sinken auf 500 Millionen vorhersagt. Und das ist natürlich für eine Volkswirtschaft absolut schwierig. China lässt auch keine Migration zu. Es gibt gegenwärtig 600.000 Ausländer in China und das ist in Gesamtchina. Also China isoliert sich. China möchte, die kommunistische Partei möchte die Kontrolle nicht verlieren, aber sie hat mit der Ein-Kind-Politik und dieser Immobilienblase einen sehr giftigen Cocktail geschaffen, der China nicht nur mittel-, sondern langfristig Probleme bereiten wird. Das Land wird in eine Seitwärtsbewegung geraten, um das vornehm zu sagen, vielleicht sogar schrumpfen. Und in Amerika gibt es die ersten Stimmen, die sagen, China hat den Gipfel bereits überschritten. In der Financial Times hat ein Kollege neulich gesagt, dass wir uns auf eine postchinesische Zeit einstellen müssen. Also die besten Jahre Chinas sind vorbei.
Da muss ich das jetzt fragen. Also wenn es mit China bergab geben sollte, Sie sagen Seitwärtsbewegung, machen wir es ein bisschen stärker. Also China ist nicht mehr das Zugpferd schlechthin der Weltwirtschaft. Ist das wiederum schlecht für Europa?
Nein, also die internationale Arbeitsteilung wird sich verändern, aber sie wird nicht aufhören und es gibt neue Akteure, die in den Startlöchern stehen oder bereits losgesprintet sind. Das sind Länder wie Indonesien oder Vietnam, aber auch Indien, das mittlerweile mehr Einwohner hat als China und das im Jahr 2050, das ist nicht ganz so lange hin, immerhin 350 Millionen Menschen mehr haben wird als die Volksrepublik China und da tut sich einiges, da wird konsumiert, da wird investiert, also China wird nicht mehr, ähnlich wie Japan vor 40 Jahren, China wird nicht mehr diese Zugpferdrolle, wie Sie sagen, haben, aber China wird auch nicht verschwinden, es wird ein wichtiger Akteur bleiben, ökonomisch wie politisch, aber es wird nicht mehr, es hat nicht das Zeug zu dieser Supermacht, wie man es eine Zeit lang in Europa und in den USA angenommen hat.
Wir haben noch 20, 30 Sekunden, wollte ich Sie aber nochmal fragen, um danach zu fragen, das heißt, profitiert Europa dann davon, von dieser Verlagerung oder ist das auch schlecht für die Exportstimulanz?
Das ist die schöne Antwort wäre, das kommt darauf an. Wir sollten uns von dieser von dieser teilweise extremen Fixierung auf China lösen und sollten sehen, dass es noch andere wichtige Volkswirtschaften gibt, die sehr viel Potenzial bieten.
Der China-Experte Professor Herbert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für dieses Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Ich danke Ihnen, Herr Müller.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.